NDR Blue Nachtclub Überpop.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachtclub Überpop hier bei NDR Blue mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Das Thema heute Fankultur und zwar am Beispiel von K-Pop. Musikfans, die hat's immer gegeben, von den Beatles bis zu Britney Spears, von Harry Styles bis zu Taylor Swift. Wir leben in einer Ära der Fankultur. Und K-Pop als Sammelbegriff für verschiedene popkulturelle Strömungen aus Südkorea hebt das Thema nochmal auf das nächste Level. In Sachen Sound, Stil, Optik, Marketing, Promotion, Anknüpfungs- und Identifikationsmöglichkeiten und vor allem in der Kommunikation mit den AnhängerInnen. Und die Hallyu, also die koreanische Welle, spült auch hierzulande mittlerweile zunehmend Bands, Boy- und Girlgroups auf die Bühnen. Der jährliche Report der Korea Foundation und des südkoreanischen Außenministeriums aus dem Jahr 2023 besagt, dass Europa der am schnellsten wachsende Markt für K-Pop ist. BTS mit seiner ARMY und Blackpink mit seinem Fandom Blink sind da lediglich die Spitze einer mittlerweile komplex ausdifferenzierten Bewegung. Die Anzahl der K-Pop-Fans weltweit ist im Laufe des vergangenen Jahres auf 225 Millionen Menschen angewachsen, erklärt eben besagter Report für das Jahr 2024. Wir hier beim Nachtclub Überpop sprechen über Pop- und Fankultur aus Südkorea. Wie funktionieren die Mechanismen im K-Pop? Was lässt sich daraus lernen? Und wie lassen sich die K-Pop-Fandoms vergleichen? Über all diese Themen rede ich mit meinem Gast Hanna Pfitzenmeier. Sie ist Tourpromoterin bei der Carsten Jahnke Konzertdirektion in Hamburg. Sie ist spezialisiert auf K-Pop und sie ist gerade erst aus Seoul zurückgekehrt. Hanna hat auch jede Menge Musik mitgebracht. Und jetzt hören wir auch einen ersten Song, U-Song mit Face.
Won't you come with me, girl, no one now you dance. 좀 더 가까이 눈을 맞춰볼까 떨리는 이 숨소리에 You got me saying yeah, 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 yeah 가는 발목에 high heel 숨겨진 너의 body line You got that candy on deck 화려한 너의 kissing skills babe Come on girl Won't you come with me girl No one now you dance 좀 더 가까이 눈을 맞춰볼까 떨리는 네 숨소리에 침을 삼키게 해 Yeah Yeah, yeah, yeah. Ice cream 같은 맛에 녹아내리는 끈적한 느낌 서두르지 마 No need to hurry 아직 우린 할 일이 많아 I like your face 빨간 입술 cherry I like your taste 빠져들 것 같아 I like your face 뭉클하지 말이 I like your taste You take me to space, yeah 가는 곳마다 너는 모두의 시선 집중이야 Hey 익숙한 관심 속에 눈길도 주지 않는 너는 어려워 Won't you come with me, girl, no one now you dance 좀 더 가까이 Yeah, 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 yeah. Ice Jackie Chan apple or champagne shower. Won't you come with me? Just dancing on the floor. 아름다워 넌 la 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 la. You got me saying yeah, yeah.
Song, aka Sammy, und zwar ein Song von seinem Solo-Debüt Wolf aus dem Jahr 2019. Seit 2017 ist Woo-Song Sänger und Gitarrist der koreanischen Indie-Rock-Band The Rose. Er ist Jahrgang 1993, aufgewachsen in den USA. Wir hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikro reden über K-Pop, über die damit verbundene Fankultur. Und zwar spreche ich mit Hanna Fitzenmeier, Tourpromoterin der Carsten Janke Konzertdirektion, und sie ist spezialisiert auf K-Pop. Herzlich willkommen, Hanna.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Hanna, so in a nutshell, eine kurze Aufzählung, um unser Thema heute anzuteasern. Warum ist K-Pop-Fankultur so viel ausgeprägter als zum Beispiel die Fankultur von Deutschpop oder von US-Rock?
Ich glaube, durch die verschiedenen Formen des Engagements von den Fans mit den KünstlerInnen ist es viel niederschwelliger. Also, dass man hat ja verschiedene Merchandise-Artikel, die weit über das, was man kennt, ein T-Shirt oder eine CD, hinausgeht. Und ich glaube, daran könnte das gut liegen.
Also man kann sich viel schneller connecten. Bands und Fans sind irgendwie auf ganz unterschiedlichen Ebenen verbunden. Jetzt kommt K-Pop auch immer mehr nach Deutschland, nach Europa. Im März zum Beispiel war The Rose in der Hamburger Sporthalle. Und da konnte man auch schon so ein wichtiges Element der koreanischen Fankultur erkennen, nämlich den Lightstick. Was sind Lightsticks? Was hat es damit auf sich? Und warum ist es für die Fankultur so wichtig?
Also Lightsticks sind ein bisschen hochwertigere, batteriebetriebene Knicklichter, so um es runterzubrechen, die pro Act, pro Idol, pro Gruppe personalisiert sind. Also jede Gruppe hat ihren eigenen Lightstick. Dadurch ist es natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Man kann als Fan zeigen, ich finde diese Gruppe schön oder toll, und nett ist es wie ein Feuerzeug oder eine Handykamera mit Blitz. Man wird Teil der Show.
Und wie genau wird man Teil der Show? Also jetzt für jemanden, der noch nie auf so einem K-Pop-Konzert war.
Die neue Generation der Lightsticks leuchtet nicht nur in einer Farbe, sondern kann vom FOH angesteuert werden und gepaired werden. Das heißt, man kann verschiedene Farben durchs Publikum laufen lassen, wie sie zum Bühnenbild passen. Oder dann natürlich bei den großen Arena-Shows, die gesetzt sind, Bilder erzeugen.
Das heißt im Endeffekt, die Fans, die Community, die werden so Teil der ganzen Performance, dadurch, dass sie eben mit ihren Lightsticks diese Stimmung intensivieren.
Genau. Und das ist, man fühlt sich dann Teil eines großen Ganzen. Das ist sehr schön.
Und bei The Rose, also du hattest das ja gerade schon angesprochen, es gibt verschiedene Merchandise-Artikel, die haben ja zum Beispiel auch ein eigenes Parfum, wenn ich das richtig weiß.
Ja, genau. Das gibt es zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel Kooperationen mit lebensmittelherstellenden Firmen, und dann kann man BTS-Kaffee kaufen zum Beispiel, was dann aber auch als Merch-Artikel für die Fans gebrandet ist und so auch vertrieben wird.
Hier in Deutschland ist ja das ganze Thema K-Pop immer noch so ein bisschen nischig, aber im Kommen. Hier in Hamburg zum Beispiel gibt es den kleinen Laden, die Soul Station. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Artikel, Tonträger, Merchandise. Unter anderem gibt es Sammelkarten. das kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen von früher, von Panini-Albums, funktioniert aber im K-Pop, glaube ich, nochmal ganz anders. Kannst du erzählen, was es damit auf sich hat?
Die Fotocards sind meistens Beigaben von Alben und man kriegt immer so einen Satz von allen Membern und dann eine Special-Karte. Und die zu sammeln und zu tauschen, wie Klebebildchen, wie Panini-Bildchen früher, gehört halt mit dazu. Also das funktioniert genau gleich. Es ist richtig schön.
Und bei der Soul Station zum Beispiel sind dann auch wirklich real existierende Orte, eben nicht nur in der digitalen Welt, wo sich Fans dann treffen und die Karten austauschen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, oder bei Konzerten zum Beispiel. Man muss ja lange anstehen, wenn man zum Numbering kommt, dass man den besten Platz bekommt. Solche Dinge. Da werden Fotocards getauscht oder Fotocards auch selber erstellt, die jetzt nicht unbedingt im Album beilagen und werden dann verschenkt. Einfach, weil man sich darüber freut und anderen auch eine Freude machen möchte.
Und darüber, denke ich, findet ja auch so ein Bonding statt, wie man sagt. Also, dass man Leute kennenlernt und sich darüber in der Fan-Community auch nochmal verbindet.
Ja, absolut. Eine meiner besten Freundinnen, als wir haben zusammen gearbeitet bei meinem alten Job. Und sie macht irgendwann ihr Portemonnaie auf und ich so, ist das Jin von BTS? Bist du auch ARMY? Und so sind wir Freunde geworden. Das ist wunderschön.
Also auch ein bisschen wie so ein geheimer Code, könnte man sagen.
Könnte man sagen, ja.
Wir hören jetzt noch einen weiteren Song, den du mitgebracht hast. Und zwar Taemin mit Move. 묘한 분위기에 취해 너를 놔버려도 돼 나를 벗어나지 못해 나른해진 이 순간 잘빗은 머리가 헝클어질수록 아름다워 내버려둬 반듯한 자세가 흐트러진데도 괜찮은 날 똑바로 봐 Oh yeah 어두운 조명 아래 또 시작되는 move 우아한 손짓 은근한 눈빛 투명한 창가에 넌 비춰서 알아내는 move 묘한 그 느낌 아찔한 끌림
묘한 그 느낌 아찔한 끌림
Taemin mit Move, der Titeltrack seines zweiten Albums aus dem Jahr 2017. Hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Es geht um Fankultur im K-Pop. Darüber spreche ich mit Hanna Pfitzenmeier von der Carsten Janke Konzertdirektion. Taemin ist mit 12 Jahren von SM Entertainment entdeckt worden und seit 2008 Mitglied der Boygroup SHINee. Und das ist so ein ganz kontinuierlicher Aufbau, vielleicht am ehesten vergleichbar mit dem Leistungssport hierzulande. Hanna, warum hast du uns genau diesen Song mitgebracht in die Sendung?
Dieser Song ist auch einer meiner ersten Songs, den ich als anfänglicher K-Pop-Fan gehört habe. Eine Freundin von mir hat ihn mir gezeigt, das Musikvideo. Und ich war unfassbar fasziniert von der tänzerischen Leistung, von dem Song an sich. SHINee sind die Prinzen des K-Pops, wie sie genannt werden. Genau, und das ist einfach sehr, sehr faszinierend gewesen.
Wie bist du denn überhaupt zum K-Pop gekommen? Gab es für dich ein Erweckungserlebnis?
Wir schreiben Sommer 2020, es ist Corona, es passiert nicht so viel. Man fühlt sich ein bisschen verloren in der Welt, weil man ja auch nicht weiß, wie es weitergeht. Und ich saß am Wochenende bei einer Freundin und die Freundin sagte, ich muss dir mal was zeigen, das könntest du spannend finden, und zeigt mir Musikvideos. Und ich war so, das ist eine ganz neue Welt für mich und das ist alles so wunderschön und so gut produziert und so toll und so angenehm. Und seitdem war die Faszination geboren und seitdem bin ich Fan.
Wenn du sagst, du findest das angenehm, was verbindest du mit K-Pop? Für viele ist das ja auch so ein Safe Space, so ein Ort, wo sie sich auch wirklich richtig gut aufgehoben fühlen.
Ja, man hat diese Fan-Community, man trifft neue Leute und kann über diese gemeinsame Liebe zu K-Pop bonden und findet dann FreundInnen in diesem Fansein, und man wird abgeholt. Es gibt unfassbar viel Content, den man gerade in Zeiten wie Corona, wo nicht viel passiert, konsumieren kann. Es gibt verschiedene Variety-Shows von den verschiedenen Idol-Gruppen. Sie machen Interviews, verschiedene Spiel, all solche Dinge. Man hat was zu tun.
Also diesen rund um die Uhr zu erleben. Jetzt warst du ja auch gerade in Seoul in Südkorea. Wie ist denn da K-Pop im Straßenbild in der Stadt präsent?
Also durch das, dass viele Idols natürlich auch Werbeverträge mit gängigen Marken haben, sieht man sehr viele Werbeanzeigen mit den Gesichtern dieser Idols, was man hier natürlich nicht hat. Was total spannend ist, weil man dreht sich so um und sieht sein Idol irgendwie an der Wand. Das ist spannend. Und auch vor den Office-Gebäuden der verschiedenen Management-Firmen wie SM Entertainment, HYBE, die Werbeanzeigen der Busstationen werden regelmäßig von Fans gekauft, um da Fotos ihrer Idols darzustellen, Briefe, solche Dinge. Ja.
Also eine ganz, ganz enge Verzahnung. Und es gibt ja auch einen Begriff dafür, Hallyu, koreanische Welle. Die gibt's ja nun auch schon eine ganze Weile. Und die wird ja auch vom Staat unterstützt. Also das heißt, der koreanische Staat, der hat ganz gezielt so Softpower-Bereiche auserkoren, Essen, Beauty, Sprache, Webtoons, E-Sports und eben Musik, K-Pop, um die koreanische Lebensweise in der Welt zu verbreiten. Also hast du so den Eindruck gehabt, dass im Endeffekt sowas wie K-Pop auch viel mehr im Land verankert ist? Oder auch wenn du dir die ganze Musikbranche in Korea anschaust, ist es viel eher die Idee, ja, ich könnte Popstar werden, was hier ja oft noch so als Utopie angesehen wird.
Ich denke, es ist ein schwerer Weg, sehr erfolgreicher Künstler zu werden, wie es ein schwerer Weg ist, sehr erfolgreicher Sportler, Sportlerin zu werden. Aber natürlich repräsentiert man dann auch ein Stück weit sein Land. Man erzielt Erfolge. Das sind ja alles Punkte, die für junge Menschen ausschlaggebend sein können bei der Berufswahl.
Und nochmal konkret auf Taemin, wo du ja gerade den Song Move mitgebracht hast. Es gibt insgesamt 3 Videos dazu, die veröffentlicht wurden. Also vor allem mit Fokus auf die Choreografie. Wie sehr spielt dieses Bewegtbild, also wie sehr spielen Videos auch eine Rolle in der Fanbindung, dass man eben nicht nur ein Video hat, was ja schon außergewöhnlich ist als Produktion, sondern dann direkt mehr produziert. Also es zahlt ja wieder darauf ein, was du gerade schon erzählt hast, dass es einfach unfassbar viel Content gibt, der konsumiert, der wahrgenommen werden kann.
Da ja ein wichtiger Punkt im K-Pop die Choreografie, der Tanz ist, liegt es nahe, nicht nur ein Musikvideo zu machen, das eine gewisse Geschichte erzählt, zum Text, zur Musik passend, sondern halt im Falle jetzt von Temin's Move ein Performance-Video, wo man nur die reine Performance sieht, den Tanz, aber auch eine Dance-Practice, wo man dann quasi einen Blick hinter die Kulissen werfen kann, um zu sehen, vielleicht ist nicht alles perfekt beim ersten Mal.
Okay, weil es ist ja schon so, wenn man sich jetzt das Hauptvideo anguckt, das sieht alles ziemlich perfekt aus, aber dann werden doch durchaus auch noch so Werte vermittelt, dass man sich ausprobieren darf, dass nicht immer alles so dem perfekten Schein entsprechen
muss. Genau, und die Schuhe quietschen auch auf dem Boden. Also das hört man dann in manchen Dance Practices doch auch sehr laut im Hintergrund, weil natürlich nicht nur der Song an sich im Mittelpunkt steht.
Und Temin hat ja auch erklärt, dass er mit der Choreo zu Move männliche und weibliche Attribute kombinieren möchte und im Endeffekt diese Grenzen auch überschreiten will. Also wächst die Fankultur rund um K-Pop im Moment auch deswegen so sehr, weil sie eben so den Zeitgeist trifft, also den Zeitgeist der geschlechtlichen Vielfalt.
Auf jeden Fall. Also das ist auch im K-Pop so ein Prozess. Wenn man sich die K-Pop-Boygroups vor allem der Nullerjahre anguckt, dann waren das sehr hypermaskuline Männerbilder, die es in der Form nicht mehr gibt, beziehungsweise nicht mehr so sehr transportiert werden in den aktuellen Gruppen.
Es wird ja auch immer von unterschiedlichen Generationen gesprochen im K-Pop. Das ist ja auch etwas, was durchaus anders ist als jetzt in der westlich geprägten Popkultur. Was hat es damit auf sich?
Es gibt tatsächlich musikalische Unterschiede in den verschiedenen Generations. Wenn die zweite Generation mehr auf die starken Rap-Parts gesetzt hat, wurde es in der dritten Generation mehr dieses, wir mischen verschiedene Genres. Und jetzt sind wir in der vierten bis fünften Generation. Da ist der Tanz extrem wichtig nochmal.
Ja, und wir hören jetzt hier auch noch einen weiteren Song, den du mitgebracht hast. Und zwar Wasa mit Maria.
Maria, 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 Ma drunk with a little piece of mind.
Wasa mit Maria, der Titeltrack von ihrem Debütalbum aus dem Jahr 2020. Ihr Name bedeutet so viel wie hell leuchten und das tut sie auch bei der Girl Group Mamamoo seit 2014. Wasa ist aber auch unter anderem Model für Louis Vuitton. Da sieht man schon wieder, wie sich im K-Pop ganz unterschiedliche Bereiche und Anknüpfungspunkte verbinden. Und darum geht es auch, um Fankultur im K-Pop hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikro. Und zu Gast ist Hanna Pfitzenmeier von der Carsten Janke Konzertdirektion. Hanna, du hast uns den Song Maria von Wasa mitgebracht. Was fasziniert dich an der Nummer und was macht sie für Fans so besonders?
Gerade der Song Maria ist ihr englischer Name, den sie sich selber gegeben hat. Das heißt, sie hat diesen Song für sich selbst, für ihr jüngeres Ich geschrieben. Und wenn man sich das Musikvideo auch anguckt, geht es viel um Selbstzweifel, gesellschaftliche Standards, die man eventuell nicht erfüllen kann. Ja, und deswegen gibt sie einem so Hoffnung, dass man diesen Standards nicht entsprechen muss, um glücklicher Mensch zu sein.
Ist Wasa dann im Kontext von anderen K-Pop-Girl-Groups eher so eine unkonventionelle Künstlerin oder wie kann man sie so im Vergleich einordnen?
Wasa als Künstlerin passt nicht in das Schönheitsideal, das Idols, weibliche Idols haben. Dadurch wird sie hervorgehoben, sticht heraus, sie ist Rapperin, das gibt es zwar immer mehr, aber sie ist halt kein süßes Mädchen so gesehen und wird dadurch muss anders auftreten und was natürlich sie auch vor Herausforderungen gestellt hat, da sie versucht hat, diesen Schönheitsidealen zu entsprechen.
Ja, der Song, wenn ich das richtig verstanden habe, der handelt ja auch unter anderem von den negativen Aspekten des Berühmtseins, weil das ist natürlich auch eine Seite. Viele Idols haben so diese sehr langjährige Ausbildung, nicht alle schaffen es. Und wenn sie dann im Rampenlicht stehen, dann stehen sie auch wirklich im Rampenlicht. Das heißt, viel Privatsphäre bleibt dann wahrscheinlich nicht mehr übrig, oder?
Wahrscheinlich nicht. Ich denke, wenn man so eine große Fanbase hat, man kennt das ja auch von SchauspielerInnen, von Disney-Stars zum Beispiel, die auch sehr jung, sehr berühmt sind, dass das auch ein unfassbarer Druck ist, unter dem man steht, wenn jeder Schritt mehr oder weniger der Weltöffentlichkeit zur Verfügung steht.
Was bei K-Pop ja interessant ist, dass es jetzt im Laufe der vergangenen Jahre auch global zu einem richtig großen Phänomen geworden ist und an unterschiedliche Musikmärkte anknüpft. Und in dem Song hat man ja dieses Latin-Pop-Intermezzo im hinteren Drittel. Passiert sowas viel, dass dann für zum Beispiel den lateinamerikanischen Markt auch noch so kleine Snippets in die Songs eingebaut werden oder für den US-Markt natürlich. Es gibt ja auch viele koreanisch-englische Songs.
Ich kann nicht nachvollziehen, ob es direkt mit dem Gedanken, ich möchte auf diesem Markt stattfinden, aber es bietet sich natürlich an, wenn man sagt, hey, ich würde gern auch in Südamerika einfach Anschluss finden und man macht Songs auf einer Sprache, die jetzt nicht vom größten Anteil der Weltbevölkerung gesprochen wird, macht es Sinn, musikalisch dort auch quasi die Brücken zu schlagen.
Und Wasa, die kommt ja auch als Teil der K-Pop-Fusion-Tour im November nach Norddeutschland. Am 2. November ist sie in der Arena Hannover zu erleben, am 19.11. in der Arena in Hamburg. Ich hole noch mal die kleine Statistik heraus, die ich auch am Anfang schon angeteasert habe. 225 Millionen K-Pop-Fans gibt es weltweit. Gut zwei Drittel sind zu Hause in Asien und in Ozeanien, gefolgt von den USA. Und Europa ist der am stärksten wachsende Markt. Warum, Hanna, kommt es jetzt erst hier an? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, in den USA war der K-Pop-Hype spätestens zu Pandemiezeiten schon voll da. In Deutschland sind Bands wie BTS ja auch schon in die großen Hallen gebucht worden. Aber es wurde und wird immer noch so ein bisschen als Nischenphänomen betrachtet. Warum rollt das jetzt hier erst so langsam rein?
Ich denke, jetzt ist man an dem Punkt, wo man es nicht mehr als Nische abschreiben kann. Man hat die Nominierung bei den Grammys, bei den Billboard Awards. Sie finden, südkoreanische KünstlerInnen finden statt. Und man ist ein Stück weit gezwungen, sich, denke ich, als Popmusikfan, sich auch ein Stück weit damit zu befassen, was so in der Popmusik passiert.
Und hat das insgesamt auch damit zu tun, dass K-Pop viel von jungen Menschen, von Teenagern, auch viel von weiblich gelesenen Personen gehört wird, dass, vielleicht manchmal der Musikgeschmack auch so ein bisschen abgewertet wird als teenie-mäßig, zu poppig und die Geschmackspolizei dann andere Musik als die richtige Musik anerkennt?
Mit Sicherheit. Aus eigener Erfahrung mit Sicherheit liegt auch das daran. Es gibt die Witze, die gemacht werden. Ich glaube, es war James Corden, der daraufhin auch einen relativen Shitstorm bekommen hat von ARMY, als er in seiner Show gesagt hat, dass wahrscheinlich sehr viele 15-jährige Mädchen jetzt gern der UN-Präsident wären, als BTS bei den Vereinten Nationen gesprochen haben. Was die Fans nicht so gut aufgenommen haben, berechtigterweise, weil die Fans nicht nur 15-jährige Mädchen sind. Die Fans von K-Pop sind sehr divers, sind in allen Altersgruppen vertreten, in allen Geschlechtern vertreten. Und das dann so abzutun, als es sind nur junge, pubertierende Mädchen, die das toll finden, ist immer ein bisschen schade und wird der Sache nicht gerecht.
Und wenn du sagst, er hat einen Shitstorm geerntet, wie funktioniert dann bei der ARMY zum Beispiel die Kommunikation untereinander auch? Also was sind so die Hauptkanäle?
Aus meiner Erfahrung viel auf Twitter, X jetzt. Dann hat man natürlich Weverse als Fanplattform, auf der man sich unterhalten kann. Und man freundet sich ja auch an, es gibt WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort. Das sind so die gängigen Kanäle, Instagram ist auch dabei, ja.
Und du zum Beispiel kommunizierst dann jeden Tag auch in der ARMY oder kommt das eher so phasenweise?
Phasenweise tatsächlich eher weniger, weil ich den großen Luxus habe, dass meine besten Freundinnen auch BTS-Fans sind. Und
das heißt, ihr seht euch auch im realen Leben und könnt euch austauschen.
Ja.
Wunderbar. Lass uns noch mal einen Blick auf die Branche werfen. K-Pop wird immer wichtiger. Du arbeitest bei der Carsten Janke Konzertdirektion. Wie reagiert ihr als Veranstaltungsfirma auf den Trend?
Wir versuchen natürlich, die Nachfrage zu bedienen, entsprechend Konzerte zu buchen. Und ja, das klappt sehr gut.
Welche Acts habt ihr denn schon veranstaltet oder was steht jetzt so vor der Türe?
Wir hatten Blackpink in Berlin und Köln. Wir hatten 80s, G-Idol. Die haben wir als Tourpromoter gemacht. Und örtlich waren wir zum Beispiel für die Durchführung von The Rose, aber auch BI verantwortlich.
Und ist jetzt bei der Tour-Promotion, aber auch beim Booking von koreanischen Bands irgendwas anders oder außergewöhnlich oder müsst ihr auf bestimmte Parameter anders achten?
Die Fans sind auf jeden Fall sehr auf Zack. Sie sind gut informiert, sie fordern aber auch sehr viel Informationen ein und verhalten sich dann aber vor Ort, sind das mit die angenehmsten Fans.
Inwiefern? Was passiert, wenn dann die K-Pop-Fans real in Deutschland zusammenkommen?
Zum Beispiel, wenn es dann eine Ansage vom Security-Personal gibt, wie man sich aufstellen soll, dann passiert das und man muss es nicht fünfmal sagen. Und sie sind super organisiert, machen eigenes Numbering.
Numbering heißt, dass es sozusagen eine Reihenfolge gibt, wie man dann in die Halle reingeht, damit es auch gerecht verteilt wird, wer wo steht.
Ja. Und das ist sehr angenehm.
Und es wird jetzt auch die erste Ausgabe der K-Con in Deutschland geben. Das ist ein K-Pop-Fan- und Artist-Festival am 28. und 29. September in der Messe Frankfurt. Und Ankündigung lautet, das interaktive und immersive Erlebnis zwischen Fans und KünstlerInnen. Das wird auch von Janke organisiert, durchgeführt.
Durchgeführt. Genau, mit CJ Entertainment zusammen.
Das ist eine koreanische Firma. Ja. Und was, jetzt nur so ein kleiner Einblick, was ist die K-Con? Was hat man sich da vorzustellen?
Ich glaube, am einfachsten lässt es sich vergleichen mit der Gamescon oder Conventions generell für ein bestimmtes Thema. Und dieses K-Con ist koreanische Popkultur.
Und das heißt eben, da finden Konzerte statt, aber eben auch nicht nur, sondern es ist, wie wir gerade schon besprochen haben, diese Vielschichtigkeit, genau, die dann auch erlebt werden kann.
Ja.
Ja, du hast einen weiteren Song mitgebracht, denn wir haben schon ein bisschen über BTS gesprochen, aber man kann natürlich jetzt nicht eine K-Pop-Sendung machen, ohne BTS auch anzuhören. Hier ist Blood, Sweat and Tears.
내 피땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 가 내 피땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 가 내 피땀 잘 알고 있어 이건 나를 벌받게 할 줄 Peaches and cream Sweeter than sweet Chocolate cheeks and chocolate wings But 너의 낙에는 악마의 걸 너의 그 sweet 앞엔 비려비려 Kiss me 아파도 돼 어서 날 조여줘 더 이상 아플 수도 없게 Baby 취해도 돼 이제 널 들이켜 못 깨끗해 너 risky 내 피땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 가 내 피땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 원해 맘이 맘이 내가 도망칠 수 없게 꽉 쥐고 나 흔들어줘 내가 정신 못 차리게 Kiss me on the lips, lips 수많은 비비 너라는 감옥에 중독되게 비 네가 아닌 다른 사람 선비지 note 알면서도 삼켜버린 고기들 내 피땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가
Blood, Sweat and Tears von BTS hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Ein ikonischer Song einer ikonischen Band, BTS, 2010 gegründet, 7 Mitglieder, teils beim Militär gerade. Eine Reunion wird, mein Gast Hanna, du musst mich korrigieren, wenn es falsch ist, Reunion wird für 2025 erwartet.
Ja.
Hanna, ihr hört es, ist hier im Studio. Wir reden über Fankultur im K-Pop. Du hast diesen Song mitgebracht und im Vorfeld hast du mir erzählt, über diesen Song bist du zur ARMY gekommen, zum Fandom von BTS. Was ist da passiert?
Das Musikvideo hat mich auf allen Ebenen mitgerissen. Es passiert sehr viel und es wird viel getanzt. Ich habe so etwas einfach in der Form noch nicht gesehen. Und dann war ich so, ich möchte mehr darüber erfahren. Ich möchte die Namen von diesen 7 Männern kennen. Und das wird bei vielen anderen Fans auch der Grund sein. Ich wollte die Namen kennen und ich komme nicht mehr davon los. Das ist eine normale Progression von Fan sein. Genau.
Was ist so charakteristisch für die ARMY? Du hattest ja gerade schon erzählt, es gibt so einen besonderen Zusammenhalt. Aber es gibt ja auch bestimmte Aktionen, die von der ARMY initiiert werden. Du hattest gerade schon die Bushaltestellenanzeigen erwähnt, die dann gekauft werden. Aber da gibt es ja noch wesentlich mehr.
Auf jeden Fall, es gibt Aktionen zu den Geburtstagen der einzelnen Member, die in ihrem eigenen Leben auch soziale Einrichtungen zum Beispiel unterstützen und dass dann als Fandom Geld gesammelt wird und gespendet wird in deren Namen, dass Mangrovenwälder gepflanzt werden in deren Namen. All solche Dinge sind Aktionen, die zu Geburtstagen, zum Debütdatum und so weiter und so fort stattfinden. Und als nach der Ermordung von George Floyd haben BTS 1 Million US-Dollar an Black Lives Matter gespendet. Diese Summe wurde innerhalb von den 24 Stunden nach Bekanntwerden von den Fans auch nochmal gesammelt.
Und du hast mir gerade auch während der Song lief erzählt, es gab eine bestimmte Aktion der ARMY zu einem anderen BTS-Song, Young Forever. Was ist da passiert?
Als BTS Wembley ausverkauft hatte zweimal, ist schon ein Weilchen her, gab es die sogenannte ARMY Time. Und da wurde in der Encore-Phase des Konzerts dieser Song gespielt vom Band mit der Anzeige des Textes auf den Leinwänden, auf den LED-Screens, ohne dass BTS selber was davon wussten, und das ganze Stadion hat diesen Song gesungen und Videos, es gibt Aufnahmen davon und es berührt mich bis heute, ich habe das schon 20 Mal gesehen, weil man sieht diese Rührung in den Augen von BTS, sie fangen an zu weinen und können nicht so richtig mit dieser Situation umgehen, weil du stehst auf einer Bühne in einem Stadion, so unfassbar viele Menschen sind gekommen, dich zu sehen und singen deinen Song, der in einer Sprache geschrieben ist, die nicht die Muttersprache dieser Menschen ist. Ja, das muss unfassbar gewesen sein.
Wir hören da jetzt mal kurz rein, hier beim Nachtclub über Pop, BTS mit Young Forever. 막은 아리고 나는 숨이 차 복잡해진 마음 숨을 내쉰다 오늘 뭐 실수는 없었어 나 관객들의 표정은 어땠던가 그래도 행복해 난 이런 내가 됐어 누군가 소리 지르게 만들 수가 있었어 작아지지 않은 영혼들을 품에 안고 집도 downtown 빈 무대에 섰을 때 downtown 빈 무대에 섰을 때 흔한 거 뭐 하면 난 겁을 내 복잡한 감정 속에서 삶의 사선 위에서 근실이 난 더 무딘 척을 해 처음도 아닌데 익숙해질 법한데 숨기려 해도 그게 안 돼 텅 빈 무대가 식어갈 때쯤 등객석을 뒤로하네 지금 나 위로하네 완벽한 세상은 없다고 자신에게 말해 난 점점 날 비워가네 언제까지 내 거예요 순 없어 큰 박수가 제가 이런 내게 말을 해 뻔뻔히 네 목소리를 높여 더 멀리 영원한 관객은 없대도 난 노래할 거야 오늘의 나로 영원하고파 영원히 소년이고 싶어 나 BTS, Young Forever, da hat unser Gast Hanna Pfitzenmeier gerade erzählt von einer Aktion der Army, der BTS-Fans. Die Fankommunikation ist ein herausragendes Merkmal der K-Pop-Fankultur. Hanna, du hattest gerade schon kurz Weverse angesprochen. Das ist ja, die Plattform an sich, eine App. Das ist ja schon außergewöhnlich innerhalb der Popkultur. Was hat es genau damit auf sich? Wie funktioniert das?
Weverse ist ein bisschen eine Mischung aus allen gängigen Social-Media-Plattformen, aber mit dem Fokus auf die verschiedenen Bands. Man kann sie quasi abonnieren und dann bekommt man sie im Feed angezeigt. Man kann interagieren, man kann Nachrichten an die Artists schreiben, man kann Posts verfassen, die dann gegebenenfalls von den Artists gesehen werden, kommentiert werden können. Und man hat aber auch Zugriff, wenn man Teil des offiziellen Fanclubs ist, auf spezielle Inhalte, für die man dann natürlich durch seine Mitgliedschaft im Fanclub auch bezahlt hat.
Also spezielle Inhalte, sind das dann auch Livestreams? Weil das ist sowas, was ich im Kopf habe, dass wahnsinnig viel auch live gegangen wird bei den Bands. Also dass man so 1:1 immer an dem Leben teilhaben kann.
Das auf jeden Fall. Meistens sind die Livestreams immer für alle zugänglich. Und man kann dann dazu schalten, wenn man die Zeit dazu hat oder wenn man, es gibt die Zeitverschiebung von 7 Stunden, deswegen passt das nicht immer ganz so. Aber ja, man kann sich das anschauen, man ist Teil des Lebens, man kann kommentieren, es wird auf Kommentare reagiert, man fühlt sich dem Artist näher als auf Instagram zum Beispiel.
Und du arbeitest ja in der hiesigen Musikbranche bei der Carsten Janke Konzertdirektion. Was können denn MusikerInnen hierzulande oder auch die Musikbranche in der Fankommunikation von K-Pop lernen?
Ich denke, gerade so Plattformen wie Weverse helfen extrem KünstlerInnen, da man nicht vom Algorithmus, den man vielleicht nicht durchschauen kann, weil es die große Blackbox ist, der Fan oder die Fans entscheiden sich explizit, ich möchte den Content von KünstlerInnen sehen. Deswegen begebe ich mich auf eine andere Plattform, die aber genauso zugänglich ist wie die Plattformen, die ich schon kenne.
Also autarker im Endeffekt.
Genau, ja. Das. Und was ich total faszinierend finde, wenn es zum Beispiel ein neues Album gibt, ein Release, man wird sehr abgeholt. Man kriegt ein Schedule, man kriegt ein Timing. Hier passiert das, dann passiert das. Man wird abgeholt dort, wo man steht, als Fan. Und dadurch ist die Interaktion natürlich etwas einfacher.
Und hierzulande stehen ja auch die Taylor Swift-Konzerte vor der Türe. Große Berichterstattung, große Euphorie vorab bei den Swifties, bei den Taylor Swift-Fans. Lassen sich diese Fandoms in irgendeiner Form vergleichen?
Auf jeden Fall. Das Commitment ist in beiden Fangruppen unfassbar groß zu dem Künstler, Künstlerin, und es ist Teil des eigenen Lebens. Man ist, ein Teil der Persönlichkeit ist auch einfach immer Fan. Man freut sich über die Erfolge, man ist stolz auf die Erfolge des jeweiligen Künstlers, der jeweiligen Künstlerin, und man bondet mit anderen Menschen darüber, und das gibt einem Zusammenhalt. Also wie auch beim Fußball, man hat so ein gemeinsames Ziel.
Und du hattest ja auch nochmal betont, das sind eben nicht nur die 15-jährigen Mädchen, sondern wenn du jetzt bei dir selber schaust, würdest du sagen, dass dich das auch noch lange begleiten wird, so wie ja zum Beispiel Fußballfans ihre Liebe zum Ballsport jetzt auch nicht nur 3 Jahre lang haben oder so.
Ich denke schon, durch das natürlich auch die KünstlerInnen, die ich gut finde, werden ja wachsen mit mir mit. Die bleiben ja nicht stehen. Es kommt natürlich Neues dazu. Man kann auch Fan von etwas anderem werden. Aber ich denke, ich für meinen Teil denke, dass ich mein Leben lang BTS-Fan bleibe.
Und ich war vor einigen Wochen bei dem Konzert von IVE in der Arena in Berlin. Das ist eine K-Pop-Girl-Group. Und da ist mir aufgefallen, jetzt im Vergleich zu westlichen Artists, europäischen Artists, US-Artists, es wird sehr viel auch auf der Bühne gesprochen. Also die Kommunikation findet jetzt nicht nur im digitalen Raum statt, sondern es gibt eine Dramaturgie in dem Konzert und es gibt verschiedene Kapitel und zwischendrin wird geredet. Also es hat richtig auch was fast schon Formalisiertes teilweise, richtig in Form von kleinen Ansprachen und Vorträgen. Das ist auch nochmal eine intensivere Form der Fanbindung, oder?
Auf jeden Fall, durch diese verschiedenen Akte, möchte man es fast nennen, bei einem K-Pop-Konzert mit Outfit-Changes, und es finden die Choreografie-intensiven Songs zu Beginn statt und dann wird es immer ein bisschen weniger und man hat die Encore. Und der Star, mit dem man ja interagieren möchte, redet auch noch mit einem mehr als der nächste Song heißt so und so. Ich denke, da wird man noch mal mehr abgeholt von dem Künstler auch.
Und du hast uns noch einen weiteren Song mitgebracht, und zwar I Don't Understand But I Love You von Seventeen. Was hat es damit auf sich?
Der Songtitel kommt daher, dass ein Carrot, so heißen die Fans von Seventeen, in den Chat eines V-Lives damals noch, oder war es schon V-Verse Live, das weiß ich gerade nicht, geschrieben hat, I don't understand, but I love you, im Sinne von, ihr sprecht Koreanisch, es gibt keine simultanen Untertitel. Ich weiß zwar nicht, was ihr sagt, aber ich finde euch ganz toll, und die Gruppe hat das einfach als Songtitel benutzt. Und da sieht man ja auch, dass es keine einseitige Beziehung ist, so der Fan zum Künstler oder Künstlerin, sondern auch andersrum.
Diese Ausgabe des Nachtclub über Pop neigt sich dem Ende. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Insight gegeben hast in den K-Pop und die Fankultur. Ich weiß, es ist ein riesiges Gebiet. Schön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und natürlich auch ganz herzlichen Dank an Ulf Schulz in der Technik. Birgit Reuter am Mikrofon sagt Ahoi und Tschüss mit dem Song I Don't Understand But I Love You von Seventeen. Jealous, oh baby, cause I Password. 우리 둘을 열어.
빛나는 모습으로 충분해 내 모든 욕심으로 거져가는 감정에 파형으로 yeah, yeah. 알잖아 우리 사이에 말보다 더 중요한 게 있잖아 Understand but I love but I love you I don't understand but I love but I love you I don't understand but I love but I love you I don't understand but I love but I love you 눈을 감고서 바라봐 느껴져 불현듯이 너와 나 피어올라라 S2 이해하지 않아도 할 수 있어 넌 언어의 장벽은 그저 거푸 알잖아 넌 나도 날 don't believe me 번호는 날 믿어줬지 난 너의 안에서 오지 피어오는 꽃이 펴라볼 꽃 문어로와 다른 시간도 이해하지 않아도 다 알 수 있어 둘만이 비밀로 공유한 best friend 중요한 게 있잖아